Den Predigttext für heute Abend finden Sie in 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Geliebter Vater, und das ist wieder so eine Geschichte, wo wir einfach nur staunen können, wie du ganz unmittelbar in diese Zeit und Welt hineinsprichst, wie du handelst, wie das konkret wird und an der wir erkennen dürfen, dass du real bist, dass du lebendig bist, dass du ein Fels bist, auf dem wir bauen können und der unerschütterlich ist. Danke, dass du heil wirkst in jeglicher Beziehung, dass du groß bist und mächtig und gleichzeitig dich um das Kleine, um das Unscheinbare kümmerst, dass dir nichts zu groß und nichts zu klein ist. Und deshalb wollen wir darauf vertrauen, dass du uns diesen Gottesdienst jetzt segnest. Du kennst jeden Einzelnen von uns, das Herz seines jeden Einzelnen von uns. Du bist uns nahe. Du willst retten, heilen, verändern und du willst dich verherrlichen. Schenkst, dass dieser Abend bei uns allen dazu dient und bei all denen, die ihm in irgendeiner Weise beiwohnen. Wir rühmen dich und wir loben dich, auch jetzt für diese vergangenen Tage. Und wir beten dich an über all das, was du tust und was du wirkst. Amen.
2. Könige 5, das ist so ein Text, da weiß man gar nicht, welche Auslegungsspur man betreten soll. So viel schöne Auslegungsspuren, so viele Optionen. Ich will sie Ihnen zumindest so ein bisschen antitschen und dann lasse ich die alle liegen. Aber natürlich brauchen Sie zuerst eine Erklärung von mir, wie heute Abend 2. Könige 5 hier plötzlich in unserem Predigttextplan auftaucht. Das liegt ganz einfach am 3. Sonntag nach Epiphanias. Ach, das wussten Sie nicht, dass das heute ist. Ja, ich verstehe, ja, ist ja klar. Aber das ist heute dieser Sonntag. Und wenn Sie das Leitwort nochmals in Erinnerung rufen, dann wird natürlich alles klar. Das Leitwort lautet, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden, von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und so ist ein Vorschlag als Predigttext 2. Könige 5, denn da kommt ja einer. Da kommt ja einer, der eigentlich gar nicht dahin gehört. Da kommt ja dieser Aramäer oder dieser Syrer, der kommt tatsächlich und erfährt in Israel was ganz Entscheidendes. Er erfährt Wort Gottes, er erfährt Heil, er erfährt Offenbarung und damit ist ein wunderschöner Textzeuge für das, was das Thema aussagt. Nämlich das Thema Heil Gottes in Jesus Christus ist überraschenderweise nicht nur für sein auserwähltes Volk Israel, sondern es ist tatsächlich für alle, für alle. Menschen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, große Überraschung, sie finden Platz am Tisch Gottes, diesem schönen Bild für die Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das ist ja ein Glück, denn sonst wären wir heute Abend ja nicht da. Denn ich glaube, der Anteil der jüdischen Bevölkerung ist überschaubar heute Abend im kleinen Saal der langen Steinbacher Höhe. Das heißt, hier spüren wir etwas von dem, was tatsächlich passiert ist. Das Heil ist über die Grenzen des Volkes Israels weit hinausgegangen und hat tatsächlich auch irgendwann sie und mich, uns erreicht. Und gleichzeitig steht natürlich in diesem Text, wir spüren das, so ein missionarischer Impuls mit drin. Diese Geschichte haben wir heute Morgen im Familiengottesdienst gesungen. Dieses Evangelium, diese Nachricht, die hört nicht auf. Die lässt sich nicht stoppen, die geht einfach weiter. Und immer wieder erreicht es Menschen von Norden, Süden, Osten und Westen, dass sie Jesus begegnen und in Jesus ihre Mitte, ihr Heil, den lebendigen Gott, die Offenbarung des Wortes Gottes erfahren und erleben. Das ist eine. Und natürlich, jetzt kann man weitermachen und wissen, dass Jesus, unser Herr Jesus, diesen Text liebt. Ja, tatsächlich, er hat ihm sogar eine eigene Passage gewidmet. Er zitiert, als er in Nazareth, in der Synagoge, seiner Heimatstadt ist, zitiert er genau diese Textstelle. Als die alles schon ein bisschen auf Abwehrreaktion waren, schon das nicht mehr so gut fanden, was da dieser Rabbi, dieser Jesus da lehrt, da sagt er, tja, das hat man damals schon erfahren zur Zeit des Elisa. Wo ist das Evangelium hingekommen? Wo ist die Botschaft gelandet? Beim Syrer, Aramäer, bei dem Feind Israel. Und der hat die Botschaft gehört und aufgenommen. Ein Bild bei Jesus für Ablehnung des Evangeliums mehrheitlich in seinem eigenen Volk zur damaligen Zeit und der Öffnung des Evangeliums für Menschen von Norden, Süden, Osten und Westen. Und wer so ein ganz klein bisschen heilsgeschichtlich tickt, das sind 2 bis 8 in unserer Mitte, die wissen natürlich, dass das, was hier abgebildet ist, auch ein schönes Angeld ist für alle Zukunft. Denn tatsächlich, diese Geschichte des Kommens von Osten und Westen, von Norden und Süden, die ist aber nicht zu Ende. Die ist auch dann noch nicht zu Ende, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Er wird weitermachen, er wird auch in seinem kommenden Friedensreich Menschen zusammenrufen von Osten, Westen, Norden und Süden. Er hat das im Blick, er hat tatsächlich alle im Blick, dass sie Heil finden an dieser einzigartigen Stelle an Jesus. Natürlich, man kann da jetzt weitergehen, wir wollten ja nur antitschen und merken, ja, da ist ja noch ein anderes Feld. Man könnte auch wunderbar das Thema der Weltpolitik Gottes hier besprechen. Denn der erste Vers könnte einen ja ein bisschen irritieren oder glücklich machen, je nachdem, wie man tickt. Dass es hier heißt, Nahemann, der Feldhauptmann, der General des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn, wert geachtet, denn durch ihn gab Jahwe der Herr. Sieg den Aramäern. Man denkt, huch, was ist das denn? Was hat denn Gott mit den Aramäern, mit den Syrern zu tun? Der soll sich gefälligst um sein auserwähltes Volk Israel kümmern. Und jetzt spielt Gott plötzlich Weltpolitik. Er mischt mit. Und wir stehen mit unserem kleinen Kausalkopf daneben und denken, das kriegen wir gar nicht in unsere kleine Tüte rein, in unserem Hirn. Und merken plötzlich, wie ganz anders unser Gott arbeitet. Und bis heute, glauben Sie es mir, auch gerade wenn wir es nicht durchschauen, macht der lebendige Gott Weltpolitik. Wenn wir so schnell meinen, wir wüssten, wie er es macht, das ist der Fehler. Aber er macht Weltpolitik. Er mischt in allem mit. Stellen Sie das mal durch. Wer das nicht zur Zeit auf welche Stühle gekommen ist. Er mischt in allem mit. Er hat nie sich verabschiedet. Auf eine kleine, religiöse, fromme Insel. Er ist der lebendige Gott, der die Weltgeschichte in seinen lenkenden Händen hat. Wir durchschauen das nicht immer, aber er ist da. Auch ein ganz entscheidendes Thema in 2. Könige 5. Und dann diese junge Frau, dieses Mädchen. Das ist ja ein extra Thema für sich. Wegführung Gottes, die kein Mensch schnallt. Furchtbar, was da passiert ist. So nebenbei wird das berichtet, dass bei einem dieser Militärfeldzüge diese junge Frau da in die Hände der aramäischen Soldaten hineingeraten ist. Und jetzt hat die ihr Leben fortan herausgerissen aus allem Familien- und Gemeinschaftsverband und Volksgeschehen und Glaubensraum, ihr Leben als Sklavin zu führen im Haus des Generals. Man denkt, was kann doch alles gar nicht wahr sein. Mein Gott, hast du da nicht aufgepasst? Und wir stehen doch vor manchen Schicksalen, die vielleicht nicht diesen Drama-Effekt haben, aber vor manchen Schicksalen und manchen biografischen Knickenbrüchen, Wendungen, wo wir daneben stehen und sagen, in meinen Schädel geht das nicht rein. Ich hätte es mit Gott anders besprochen, wenn ich an seinem Schreibtisch gesessen wäre. Aber wir erleben etwas von dieser eigenartigen Führung des lebendigen Gottes, die in so einer kleinen Geschichte uns mit deutlich wird, die uns wieder neu demütig macht. Mein Gott, du hast tatsächlich mich in deinem Blick, auch mit meiner Mini-Biografie hast du mich in deinem Blick. Psalm 139 gilt, von oben, von unten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, auch wenn ich jetzt als Sklavin da in Syrien mein Leben zu leben habe. Sie merken, Themen ohne Ende. Und dann diese Flussgeschichte. Traumhaft, wie da beschrieben wird, diese trübe Brühe namens Jordan auf der einen Seite und diese traumhaften Ströme auf der anderen Seite, Abana und Parpar. Und dann merken wir plötzlich, wie hier Religion, Evangelium einander gegenüberstehen. William Busch zitiert in seiner Auslegung zu Elisa und sagt, hier passt jetzt das Lied, ich weiß einen Strom, das ist eine herrliche Flut, trübe vor sich hin brief. Das ist ein Symbol für das, was äußerlich abstoßend ist, wo man denkt, nee, das kann doch nicht funktionieren. Also christlicher Glaube kann nicht funktionieren. Da gibt's viel edlere, schönere, angenehmere, nettere, smartere Religion als diese Jordanbrühe. Da gekreuzigt auf Golgatha. Was ist das denn? Und Sie merken, wie wunderbar hier symbolisch das abgebildet wird. Das, was nachher Paulus so top in 1. Korinther 1 und sagen kann, die Torheit des Kreuzes. Der religiöse Mensch steht davor und sagt, was für ein Schwachsinn. Der General sagt, was für eine Therapie. Wo kommen wir denn hin? Jetzt willst du mir was neutestamentlich gesprochen mit einem gekreuzigten Christus hier kommen. Er sagt, ja, für mich nicht was, für denkende Menschen doch nichts. Und dann geht der Mann weg. Er ist an der Torheit des Kreuzes gescheitert. Ja, tatsächlich, man muss in die Brühe von dem Jordan rein. Hilft gar nichts. Man muss in diese Brühe rein. Man muss sich mit diesem gekreuzigten Christus auseinandersetzen. Man scheitert sonst an den schönen Strömen von Abana und Papa, die es nicht gebracht haben. Und verachtet diesen ganz besonderen Strom, diese ganz besondere Botschaft. Jesus, der Gekreuzigte, ist deine Rettung. Extra Thema. Ach, und dann das Umkehrthema. Das ist allein ja eine Bibelarbeit für sich. Das Umkehrthema, wie dieser Typ umkehrt. Gezwungen durch äußere Notlagen. Abgesehen von denen, die in den ersten 20 Jahren ihrer irdischen Existenz zum Glauben kommen, kommen die anderen von 20 bis 60 oder 70 oder 80 meistens durch äußeren Druck zum Glauben. Irgendwas läuft doof, ist bescheuert, funktioniert nicht so, wie man es dachte. Man empfindet das zuerst als ein riesengroßes Drama und der schaut erst im Rückblick, dass Gottes Wege, dass der Weg zur Umkehr war. Und dann landet dieser General tatsächlich an der richtigen Stelle und bockt. Mann bockt der. Bis er endlich tatsächlich bereit ist, diesen Weg der Umkehr zu gehen. Und dann geht dieser Mann einen völlig neuen Weg, traumhaft beschrieben, in 2. Könige 5. Und natürlich, es geschieht ein Wunder, ganz klar. Wenn Sie einfach heute in die Jordan steigen, passiert gar nichts. Ja, da kriegen Sie nichts weg, auch keinen Aussatz. Es ist ein Wunder, es ist einfach ein Wunder, was da passiert ist. Wenn man in der Brühe stand, weiß das, da holen Sie sich eher was. Aber auf jeden Fall, das ist ein Wunder, was da passiert. Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Gott lässt hier einfach ein Wunder geschehen für diesen Heiden, der Heil erfährt hier in Israel. Und natürlich diese traumhafte Ablehnung dieser Bestechungsgelder. Ist das schön. Es gibt keinen Elisa-Dienst, es gibt einen Gottesdienst. Das ist ein Riesenunterschied. Elisa, geh ganz zurück und stell den lebendigen Gott ganz nach vorne. Das kannst du gar nicht bezahlen, was du gekriegt hast mit deinen paar Klamotten da und deinen paar Zentner Silbers. Unbezahlbar, ich lasse mich doch von dir nicht auszahlen. Evangelium, Botschaft Gottes, Offenbarung Gottes, komm von ihm. Ist doch keine Sachleistung. Kannst du nicht einfach kriegen, wie man irgendwas irgendwo einkauft. Dieser Gottesdienst, der die ganzen Textstellen studiert, an dem nachher, wir wissen das, oder viele wissen das, der Gehasi, der Diener, gescheitert ist. Er ist aus dem Gottesdienst, den hier der Elisa so toll angelegt hat, ist der Kerl ausgebrochen. Extra Thema. Merken Sie, das war dann die Option. Was machen wir denn jetzt? Also wir sehen das natürlich 2. Könige 5, von dem, wie es angelegt ist. Wenn man jetzt nicht gerade auf den 3. Sonntag nach Epiphanias fokussiert ist, sind wir ja hier nicht so stark. Dann merken wir, dieser Text hat eigentlich seine Mitte in der Figur des Elisa. Es geht ja in 2. Könige um diese ganz besondere Figur des Elisa. Und es geht gar nicht um den Elisa als Person, das wird gar nicht so ernst und wichtig genommen. Sondern was ist denn Elisa? Wofür steht dieser Elisa? Was kennzeichnet Elisa? Und das, was diesen Mann kennzeichnet, ist, dass er ein Prophet ist. Und Prophet meint in diesem Zusammenhang, er ist Wortträger. Er hat Offenbarung Gottes. Da, wo er ist, ist die Welt Gottes da. Die Welt Gottes ist da. Und die Welt Gottes ist in seinen Worten da. Ganz entscheidend. Hat Gott so festgelegt. Die Welt Gottes ist ganz entscheidend in seinen Worten da. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern und die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Eine riesenlange Geschichte der Bibel von Gott ist da Geschichte. Und Gott ist da Geschichte ist Wortgeschichte. Da, wo Wort ist, ist Gott. Da, wo seine Offenbarung auftritt, ist er. Wir haben den lebendigen Gott, wir haben den lebendigen Gott hier in unserer Welt, in der Präsenz seiner Worte. Das ist der Schlüssel. Und das erleben wir hier, wir, die wir Jesus Christus vielfach kennen, erleben wir hier in dieser Geschichte 3 Persönlichkeiten, die um diese Wortpersönlichkeit Elisa herum ihre ganz spezifischen Erfahrungen machen. Und diese 3 Persönlichkeiten sind erfrischend unterschiedlich. Zuallererst wollen wir auf dieses Mädchen achten. Wir wollen auf dieses Mädchen achten. Auf dieses Mädchen aus Israel, die da als Sklavin im Haushalt des Generals gelandet ist. Und wenn wir dieses Mädchen uns anschauen, dann denken wir immer wieder neu, das ist der komplette Wahnsinn, wie Gott vorgeht. Sehen Sie das? Das ist ja irre. Die beiden Persönlichkeiten sind sowas von verschieden. Der General auf der einen Seite und das Mädchen auf der anderen Seite. Also wenn irgendwas ein Unterschied ist, dann die beiden. Brauchen Sie eine kleine Vergleichstabelle? Also, hier der Syrer, der Aramäer, der nicht zum Volk Israel gehörende, weit, weit weg. Hier dieses Mädchen aus Israel. Hier natürlich der Mann und hier das Mädchen, die Frau, hier der Erwachsene, hier das Kind. Hier einer, der eine Biografie hat, der ist ein Wikipedia. Den können Sie nachschlagen, den können Sie googeln. General von Syrien, der ist was, ein mächtiger Mann. Und da, eine Sklavin. Wir wissen noch nicht mal, symbolisch, ihren Namen. Ganz typisch, nicht mal ihren Namen. Irgendein Mädchen. Und natürlich, klar, da ist auf der einen Seite Bekanntheit, da ist no name, da ist nothing. Und diese Gegensätze werden nur durch ein einziges Ding ausgeglichen. Nein, nicht ausgeglichen, auf den Kopf gestellt. Was hat der Syrer nicht? was das Mädchen hat. Sie kennt Gott. Wahnsinn! Die kennt Gott! Da taucht mitten in Syrien so eine Sklavin auf, die plötzlich in diesem Augenblick bei allen Vergleichspunkten immer die Doofe ist. Und mit einem einzigen Kennzeichen toppt sie so dermaßen den General. Was soll der General denn machen? Er hat nur Religion. Er hat seine beiden Flüsse. Er hat das, was man eben so haben kann in dieser Welt. An Möglichkeiten, irgendwie ideologisch weltanschaulich klarzukommen. Man bastelt sich so seine unterschiedlichen Projektionen zusammen. Und dieses Mädchen hat unendlich viel mehr, als der General jemals auf die Waage bringen kann. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Plötzlich steht sie da und ist uns ein ganz starkes Bild für einerseits die unglaubliche Schwachheit der Gottesleute, der Jesusleute. Diese ewig lange Liste der No-Names, die seit Jahrtausenden mit dem lebendigen Gott unterwegs sind. Irgendwo ihr Leben leben, wie auch immer sie da ihr Leben leben. Und neben ihnen rauschen die unterschiedlichsten Welten der Mächtigen und der Großkopfenden vorbei. Und jetzt merken wir plötzlich, wer ist reich? Wer ist reich? Wer ist reich? Wer ist reich? Wer hat es wirklich gut? Wer hat einen Schatz? Wer ist zu beneiden? Der General? Nein. Nein. Dieses Mädchen ist zu beneiden. Das ist doch der Schlüssel für unseren Kopf, für unser Herz. Das nimmt der Text uns mit und sagt, wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du noch so sehr auf der anderen Seite des Generals mit all den Daten nicht mehr punkten. Wenn das eine klar ist, ich kenne übrigens Gott und seinen Propheten, Wortoffenbarung. Ich habe was, was du, General, nicht hast. Ich weiß nicht, wie Sie persönlich so Ihre Zukunftskarrierechancen, Entwicklungsmöglichkeiten noch einschätzen, ob das schon der Zenit erreicht ist, Sie schon im Sinkflug sind und Sie Ihre Hoffnungen endgültig geschreddert haben. Aber wie auch immer, wie Sie sich in der Generalswelt, in Anführungszeichen, aufhalten wollen, toppen können Sie es nur mit einem. Sie sind die Beschenkte mit dem lebendigen Gott durch seine Worte. Der lebendige Gott ist in ihr, in mein Leben hineingetreten. Wer soll mich noch toppen? Mehr geht nicht. Und ich möchte Sie herzlich ermutigen, Sie heute Abend das sehen, wie Gott Sie sieht. Wie die Welt die Dinge einschätzt, das wissen Sie selber. Da hat der General natürlich die Nase vorn. Aber wie Gott das einschätzt, total anders. Sind Sie reich? Gott wird sagen, wie du mich hast, ja. Sind Sie glücklich zu nennen? Gott wird sagen, wie du mein Wort hast, ja. Sind Sie vorne? Gott wird sagen, wenn ich bei dir bin, ja. Aber die Umstände sind ganz anders. Die Umstände bei den Mädchen sind ganz anders. Wer ist glücklich zu nennen nach 2. Könige 5? Die natürlich, die hier den lebendigen Gott in ihrem Leben hat. Mitten in der Sklaverei, in Damaskus, in Syrien, lebt sie ihre Biografie. Und wir sehen sie heute, 2.500 Jahre später, als glücklich zu preisen an, weil in diesem Mädchen der Reichtum der Gottesleute zum Tragen kommt. Was für ein Schatz. Ich bin mit Wort, mit Gott, mit Offenbarung absolut reich zu nennen. Das eine. Und jetzt kommt die Klatsche. Jetzt kommt der zweite Typ und der zweite Typ, der mit Elisa in der Verbindung steht in diesem Text, das ist der König von Israel. Und wenn wir nicht wüssten, was schon käme, dann müssten wir natürlich sagen, jetzt geht es natürlich, hat dieses Mädchen in Syrien, wie auf einer Sprungschanze alles vorbereitet, dass der König von Israel jetzt, wow, loslegen kann. Und als der Aramäer dann kommt und sagt, ja, jetzt kommst du, Heide, ja, das haben nur wir. Wir kennen diesen Gott, wir haben sein Wort, wir wissen, wo Heil zu finden ist. Und es kommt nothing, nada, nichts. Fehlanzeige. Die führende Person des Volkes Israel, der König. Absolute Klatsche. Nichts, er bringt überhaupt nichts. Er ist in gar keiner Weise kommt irgendwo ein geistlicher Satz aus dem Mund dieses Mannes, der die führende Funktion im Volk Israel damals hatte. Was für ein gruseliges Bild. Was für ein gruseliges Bild. Ein gruseliges Bild für komplett entleerte, hohle Christenheit, wenn Wort Gottes nicht mehr da ist. So ist es. Dann ist alles, was man macht, macht man nur noch im rein innerweltlichen Raum. Die Kriterien, mit denen man die Dinge beurteilt, die Sachlagen, wie sie sich darstellen, sie werden durchgespielt, eben auf der diplomatischen Ebene. Nirgendwo erkennt man beim Staatsoberhaupt Israels, der von Amts wegen Worttransporteur war, gucken Sie nach im Königsgesetz, auch nur den Hauch eines Blickwinkels, dass das irgendwie etwas mit Gott zu tun haben könnte, was da gerade passiert. Wie erbärmlich und wie traurig. Und bevor wir jetzt das große Klagelied über den Zustand der Christenheit in Deutschland anstimmen, sparen wir uns den Passus und gucken unsere eigene kleine Biografie. Wir müssen sagen, mein Gott, das ist natürlich etwas. Wenn du mit dem Text so bei mir ankommst, mein Gott, an diesem Abend, dann muss ich dir das sagen. Ja, es gibt natürlich, wenn es barmherzig gelaufen ist, nur Bereiche. Wenn es gnädig gelaufen ist, nur Phasen, wo ich mich dem Zustand des Königs von Israel näher empfinde als dem Mädchen in Damaskus. Wo ich also Umstände meines Daseins, meines Lebens ohne einen Bezug sehe zur Realität Gottes, zu seinem Dasein, zu seinem Wort, zu ihm selber, zu seiner Präsenz und einfach die Dinge nur so durchspiele, wie sie alle durchspielen. Ist doch keine christliche Position. Alle Bereiche, das ist doch die Botschaft, alle Bereiche meines Lebens, alle Mandate, alle Sphären, die der lebendige Gott mir gibt, sind Welten, in denen er präsent ist. Und dann ist dieses Wort, und dann ist es gar nicht schlecht, dann ist dieses Wort an diesem Abend wirklich einfach das, was wir ab und zu mal brauchen. Ein Rückruf. Mein Gott, ich habe mich verlaufen. So wie ich die Dinge gesehen habe ohne dich, das darf doch nicht alles sein. So wie ich mir gelebt habe, das will ich doch nicht so weiter fortführen. Ich will nicht wie der König von Israel in dieser furchtbaren Lehre mit EE, dieser furchtbaren Lehre auftreten und diese durchschnittlichen Hülsen produzieren, die alle sowieso schon kennen. Sondern in meinem Leben, in ihrem Leben, soll in allen Bereichen das Erkennungszeichen sein, dass da der Christus reinkommt. Der Christus muss rein in die Berufsthemen. Der Christus muss rein in die Gesundheitsthemen. Der Christus muss rein in die Finanzthemen. Der Christus muss rein ins Zeitmanagement. Der Christus muss rein in Ehe und Familie. Da muss der Christus rein. Alle Bereiche muss der Christus rein. Sonst sind wir auf dem bescheuerten Niveau des Königs von Israel angekommen. Wie tragisch. Und deswegen ist das heute Abend nicht nur eine Riesenfreude über dieses Sklavenmädchen aus Syrien. Sagen, ja, mein Gott, das ist mein Glück, ich hab dich. Es ist tatsächlich auch ein Rückruf. Ein Rückruf. Mein Gott, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich habe es gehört. Ich habe die eine andere Sache einfach ohne dich durchgezogen. Du hast überhaupt keine Rolle gespielt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das mit dir zu durchdenken. Deinen Namen zu nennen. Von dir her die Dinge zu sehen. Dein Wort zu erfragen für das, was da dran ist. Ich bin wieder König von Israel. Ich bin an der Stelle hohl, leer. Ich habe meinen Sinn verloren. Das möchte ich nicht. Und deswegen nimmt uns dieses Negativbeispiel des Königs von Israel in diesen Ruck, in diese Pflicht hinein, diese Freude hinein, auch wieder zurückzukehren und den Standpunkt wieder einzunehmen, der eigentlich doch unser Standpunkt ist. In allen Bereichen unseres Lebens ist Christus, seine Offenbarung, sein Wort präsent. Nichts Ihres und meines Lebens soll ohne den Christus durchdacht und gelebt werden. Überall muss, darf, kann der Christus rein. Das ist das Zweite. So haben wir also einmal diese Sklavin und empfinden plötzlich einen Reichtum, dass wir sagen, tja, ich hab's, der Christus ist in meinem Leben. So empfinden wir diesen Rückruf, wo wir merken, Vorsicht. Nicht auf dieses Gleis setzen, das hier mit dem König von Israel gezeichnet wird. Und dann natürlich haben wir zum Dritten diesen Nahemann selbst. Das ist ja schon eine starke Figur. Also ich weiß nicht, wie Sie diese Berichterstattung empfinden. Ich denke, die weitaus meisten kennen ja 2. Könige 5 richtig, richtig gut. Und was da abläuft, ist ja schon eine ganz große Besonderheit. Da wird also ein hohes Militärmitglied, ein General von Staats wegen auf eine religiöse Kurbehandlung geschickt, mit allen Privilegien des Staatsgastes. Da ist also First Class nichts dagegen. Ja, man kriegt noch die entsprechenden Briefe mit, man ist mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet und so reist also der General in das von ihm ja besetzte und unterdrückte Nordreich nach Israel. Und dann kommt er da an und löst eine mittlere Staatskrise aus. Man kann fast mit Humor nehmen, was da abläuft. Der will doch nur gesund werden und die denken, jetzt kommt irgendein ganz fieser diplomatischer Trick, was da abläuft. Und nachdem dann der König von Israel ja die Nullnummer präsentiert, geht es in die Öffentlichkeit, die kriegen das mit, was da abläuft, bleibt ja nicht ohne, wenn so ein General aus Syrien ankommt. Und dann kommt die Medienlandschaft dazu, da erfährt auch Elisa das davon, wie bescheuert sich der König von Israel benommen hat und lässt nun tatsächlich diese Privatreise bei ihm vorbeikommen. Schick ihn doch bitte zum Propheten, schick ihn doch zum Wort Gottes, bring ihn doch an die entscheidende Stelle. Und dann geschieht das ja. Man ist förmlich mit auf der Seite dieser Staatskarosse aus Syrien. Und dann reist er quasi am Vorhof, am Vorgarten von Elisa vorbei und bekommt dann nur eine Botschaft. Das ist ja für einen Staatsgast. Das ist ja eine Ohrfeige. Was erlaubt sich da dieser religiöse Figur, diesen Elisa, den kein Mensch kennt, da mit mir? Also, ich meinte, was für ein Wort, ich meinte, ich hatte meine Vorstellungen, ich hatte ganz genaue Vorstellungen, wie das alles laufen müsste. Und er sagt es ja sogar, ich meinte, er müsste natürlich rauskommen, das ist ja schon mal das Mindeste, und dann hertreten zu mir und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Das fände ich auch noch angemessen, machen wir meine Religion auch so. Seine Hand zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Irgendwie hatte das so ein Religionszirkus sich überlegt. Und über all dem stand, ich meinte. Ich habe meine ganz bestimmten Vorstellungen, meine ganz bestimmten Überlegungen in meinem Kopf, wie Gott das in meinem Leben zu machen und zu tun hat. Und jetzt kommt er nicht raus, das ist ja schon mal eine Affront, und dann sagt er noch so eine blöde Idee, ich soll mich in dieser Brühe 7-mal untertauchen. Und die ganze Zeit sitzt er auf seinem, im wahrsten Sinn des Wortes, hohen Ross. Da sitzt er, denkt, so weit kommt's noch. Guckt dann noch mal so ein bisschen die Brühe an und denkt, die Kurbäder in Syrien sind besser. Da kann ich auch nach Syrien gehen beim Aussatz. Und jetzt kommt dieser Vers und er hat Symbolkraft. Es heißt dann in Vers 14, und da stieg er ab. Das war's. Das war der Schlüssel. Wenn ich da bleibe, da können wir tatsächlich die Türen des Zugangs zum lebendigen Gott verschlossen bleiben. Tatsächlich. Das muss man sich bewusst machen. Wenn man ein bisschen scharf drüber nachdenkt, muss man sagen, auch was für eine blöde Haltung. Wenn es sich wirklich um Gott handelt, seit wann muss der spuren, wie ich meinte? Wenn es wirklich um Gott geht, dann sind doch nicht meine Überlegungen relevant, sondern ist doch entscheidend, was er meint. Wenn ich auch meine, ich meinte, so weit nach vorne schiebe, dann stehe ich tatsächlich vor der Tür. Ich bleibe auf meinem hohen Ross, fühle mich sogar noch begründet, enttäuscht, hab's ja versucht, hat nicht geklappt, der spurt nicht so, wie ich will, und er zog zornig wieder weg. Zum Glück hat er Personal, was ihn betüttelt, und den Typ dann überzeugt, es kommt auf den Versuch an. Kann nicht schief gehen, keiner sieht's. Sieh mal untertauchen, komm wieder raus. Wenn es nicht geklappt hat, wir sagen's nicht. Große Glaubensentscheidung war das nicht. Ich meinte. Und wir wissen miteinander, das ist nicht nur ein Satz für Menschen, die noch keinen Zugang zum persönlichen Glauben gefunden haben. Da auch. Dass sie mit ihrem Ich meinte durch die Welt ziehen und mit ihrer begründeten Entrüstung vom lebendigen Gott wegbleiben. Sondern das Ich meinte ist doch bei uns auch so. Wenn ich nicht absteige aus meinem Ich meinte, dann bleiben mir viele Türen der Gotteserfahrung verschlossen. Tatsächlich. Das wäre doch tragisch. Und deswegen gilt das tatsächlich für uns alle. Nicht nur für diesen Mann, der ja dann, Gott sei Dank, darunter gegangen ist und dann tatsächlich dieses Wunder erlebt hat und da aufgestiegen ist und in der zweiten Rede von ihm klingt ja alles ganz, ganz anders. Da will er dann auf jeden Fall einen anderen Weg gehen und ein Stück Israel mitnehmen. Das ist ja ein starkes Bild. Einer hat mal gesagt, das ist wie so eine Isolierschicht zum Heidenboden. Ja, also ein bisschen Erde, wo er quasi auf israelischem Boden wie eine Art diplomatisches Gebiet hat. Da gilt Israel. Der nimmt Erde mit. Man könnte jetzt sagen, oh, Vorsicht, magisch. Nein, ist ganz praktisch. Ich will auf diesem Boden dieser Gottesgemeinschaft, will ich weiterhin verharren, bleiben und sein. Er kriegt sogar noch seinen Dispens, auch ein interessantes Thema. Alles wunderbar. Aber das Entscheidende ist, er ist abgestiegen. Ich glaube, es braucht diesen Abstieg. Es braucht diesen Abstieg. Dass wir immer wieder ganz bewusst als Jesus-Leute absteigen von unserem hohen Ross der Überzeugung. Was Gott wie, wann, wo bei mir machen müsste. Wie das alles zu laufen hat. Und ganz bewusst runterkommen. Und den Anweisungen des lebendigen Gottes Folge leisten. Ich meine, dann ist egal, was ich meinte. Was hast du gesagt? Ich habe dir gesagt, 7-mal Jordan. Das finde ich komisch, so doof, nicht angemessen. Was soll das? Und dann merken wir genau, dass ganz vieles unseres Lebens mit Jesus Christus knirscht in unserem Verstand, geht gegen unsere Erfahrung, stimmt nicht mit dem Raum überein, den wir uns vorgenommen haben. Und Gott sagt, habe ich dir aber gesagt, 7-mal Jordan. Und wenn ich sage 7-mal Jordan, meine ich 7-mal Jordan. Und dann kannst du, wenn ich meinte, bei mir vor die Betonwand laufen. Und deswegen mache ich ihn Mut. Ich mache ihn wirklich Mut, runterzukommen von diesem hohen Ross mit dieser Formulierung. Ich meinte. Und runterzukommen auf die Ebene, die ganz neu, ganz ehrlich, ganz schlicht, ganz elementar einfach nur fragt, was meinst denn du? Was meinst denn du, Herr? Was ich meinte, weißt du ja schon. Was meinst denn du? Was soll ich denn in der und der und der Lage jetzt tun? Wie soll ich die Situation einschätzen? Wie soll ich mich hier verhalten? Was ist meine Position zu dieser Entscheidung? Oder wie auch immer, nicht ich meinte, sondern runterkommt, wirklich runterkommt. Und sie werden beim Unten ankommen. Auf der Ebene des Wortes Gottes, wo ich beim Ross runterkomme, wieder neue, traumhafte, wunderschöne, elementare, heilige Gotteserfahrungen machen. Da oben nicht. Ich meinte nicht. Aber im Runterkommen. mit einem schlichten Fragen, was meinst denn du? Geht die Tür auf zur neuen Gotteserfahrung. Deswegen ist 2. Könige 5 so gut. 2. Könige 5 nimmt uns mit in Elisabeth, immer die Elisabethen. Immer die Wort Gottes, Prophetie, Präsenz Gottes, Welten in diese drei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten hinein. Ich entlasse sie in diese Woche mit dem Mädchen aus Syrien. Und sie sehen sie in ihrem unglaublichen Reichtum da stehen. Kein General kann das toppen, was sie in dieser Woche mit mir haben. Die Präsenz des lebendigen Gottes in ihrem Leben als Wortträger. Was für ein Glück. Ich entlasse sie in diese Woche mit dieser hohlen Figur des Königs von Israel und diesem Ruf, diesem wunderschönen Umkehrruf des Neuen Testamentes. Komm doch wieder zurück. Komm doch in allen Bereichen deines Lebens wieder zurück, dass da Wort Gottes reinkommt. Wort Gottes reinkommt, Präsenz Gottes reinkommt. Bleib nicht in dem Hohlen stecken. Und ich entlasse sie mit der Figur des Generals. Und sie sehen mit mir ihn absteigen. Ein bisschen störrisch, ein bisschen widerwillig, ein bisschen genervt. Ein bisschen verschämt, ist alles egal, Hauptsache er ist runter. Und er hört jetzt und tut das, was Gott ihm gesagt hat. 7-mal Jordan. Und er lebt die Wunder Gottes. Das Mädchen und der König und der General. Gott segne sie. Wir wollen beten. Nein, Herr Jesus, wir haben das ja nicht zum ersten Mal gelesen und gehört und trotzdem stehen wir an diesem Abend vor dir in deiner Gegenwart und wollen dir in diesen Augenblicken von ganzem Herzen danken, dass durch dein Hineintreten in unsere Biografie unser Leben eine Dimension, ein Radius, einen Reichtum bekommen hat, der ist durch gar nichts anderes mehr zu toppen. Und wir stellen uns mit ganz großer innerer Überzeugung und Freude auf die Seite dieses jüdischen Mädchens in Damaskus. Da ist Reichtum. Unglaublicher Reichtum. Da bist du selber. Und dafür danken wir dir. Ganz egal, wie unsere Eckdaten dieser Woche aussehen. Mit Glanz und ohne Glanz. Schön oder bescheuert. Unscheinbar oder wow, das ist unser Glück, dass du in uns präsent bist, in den Offenbarungen deiner Worte. Wir danken dir. Und wenn du es willst, dass wir umkehren, dann lass es uns doch einfach tun. Hol uns raus aus dem leeren, sinnfreien Gesülze des Königs von Israel. Und gib in alle Lebensbereiche wieder neu deine Worte, deine Präsenz, deinen Willen, deine Meinung hinein. Bitte. Danke, dass wir zurückkommen dürfen. Wir müssen nicht so hohl bleiben wie dieser König. Wir dürfen zurück zu dir. Und dann bitten wir dich, dass du auf uns aufpasst. Dass wir nicht bei diesem Ich meinte hängen bleiben. Sondern dass wir tatsächlich runterkommen. Runterkommen und ganz neu elementar ankommen und dir sagen, was meinst du, Herr? Soll ich tatsächlich 7-mal in Jordan? Dann mache ich das. Ich find's doof, bescheuert, falsch, unangemessen, aber ich mach's, weil du das meinst. Lass uns neu Wunder der Worterfahrung erleben, weil du das meinst und nicht, weil ich meinte, sagte. Und ja, wir bitten dich, dass auch das, was an Evangelium diesen Tagen ausgestreut wurde, bei Jung und Alt, und die es auch jetzt vielleicht in diesen Augenblicken hörten, beim einen anderen das ankommt, dass man mit dem Ich meinte vor der Tür hängen bleibt. Und wir bitten dich, dass auch im Umfeld unserer Gemeinde Menschen über dieses Ich meinte hinauskommen und tatsächlich bei dir ankommen. Sei so barmherzig, so freundlich, so großzügig und schaff den Zugang zu der Jordanbrühe, zu dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Darum bitten wir dich. Und so gehen wir mit dir in diese Woche, die vor uns liegt, und sehen dieses Mädchen vor uns, sehen diesen König vor uns, sehen diesen Nahemann vor uns und beten dich darüber an. Du bist bei uns, du unser Emmanuel. Dank sei dir. Amen.